Indiens Bruttoinlandsprodukt könnte bis 2030 laut Prognosen Deutschland überholen.
Wenn wir die Größe Deutschlands jetzt in Bevölkerung mit der mit Indien im Vergleich setzen, dann ist Indien mehr als 15 Mal so groß. In einer Welt, wo ökonomische Ressourcen relevant ist für geopolitische Tätigkeit, da spielt Größe eine Rolle. Durchschnittliches Wachstum in den letzten Jahren immer rund zwischen 6 und 7%, was deutlich auch über China liegt. Wenn wir beispielsweise Generika anschauen, also Pharmaprodukte, ist der Weltmarktanteil Indiens 20%. Wenn wir den Weltmarktanteil bei Impfungen anschauen, sind wir schon bei über 60%. Wenn die indische Regierung Exportkontrollen oder Beschränkungen für diese Produkte in Kraft setzt, ist das ein Riesenproblem für uns.
Wir sprechen heute über einen der spannendsten Zukunftsmärkte, über Indien. Indien ist inzwischen das bevölkerungsreichste Land der Welt mit fast 1,5 Milliarden Einwohnern, hat hohes wirtschaftliches Wachstum, großes Potenzial und wird von manchen als das neue China gehandelt. Freilich ist Indien im Gegensatz zu China ein Land mit einer stabilen Demokratie. Mit dem Ukraine-Krieg hat Indien auch geopolitisch an Bedeutung gewonnen. Es agiert als eigenständiger Akteur zwischen Russland, den USA und der EU. Und das neue EU-Indien-Handelsabkommen ist politisch auf den Weg gebracht worden, auch wenn offiziell noch nicht in Kraft. Welche Chancen bietet Indien für österreichische und deutsche Unternehmen? Wo liegen die Herausforderungen? Darüber ist mein Gesprächspartner heute Harald Oberhofer. Er ist Ökonom am Wirtschaftsforschungsinstitut WIFO und Professor für Volkswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien. Herzlich willkommen, Harald Oberhofer.
Schönen guten Tag, danke für die Einladung.
Unübersehbar, Ihr Markenzeichen ist der Hut. Wie viele Hüte besitzen Sie denn?
In etwa 40, wobei sich das auf zwei Saisonen, auf warm und kalt sozusagen, aufteilt, ungefähr gleich. Ja.
Da braucht man aber viel Platz zu Hause.
Das ist nicht ganz so einfach von der Logistik, auch dass man nicht Hüte übersieht, die vielleicht passen könnten.
Reden wir zuerst über die Wirtschaft Indiens. Das ist ja längst mehr als das Callcenter der Welt oder IT-Services, die wir alle aus Indien kennen. Angesprochen habe ich ja schon, sehr starkes Wachstum. Was sind denn die stärksten Treiber hinter diesem Wachstum?
Also grundsätzlich muss man mal sehen, Indien ist mittlerweile schon die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt und damit ökonomisch bedeutsam. Und ein Land, das so groß ist und so eine große Wirtschaftsleistung hat, ist natürlich auch ein Land, das relativ breit aufgestellt ist jetzt wirtschaftlich. Wenn man ins Detail schaut, sehen wir, Indien entwickelt sich sehr gut international, auch im Vergleich aller anderen großen Volkswirtschaften. Durchschnittliches Wachstum in den letzten Jahren immer rund zwischen 6 und 7%, was deutlich auch über China liegt und natürlich ganz deutlich über dem Wachstum in den USA oder in Europa. Insofern ist das einfach grundsätzlich ein attraktiver Markt, der immer größer wird, der immer interessanter wird. Speziell ist es natürlich schon auch aus dieser Vergangenheit, die Sie angesprochen haben, der IT-Bereich, das ist halt jetzt moderner sozusagen, da sind wir bei der KI und den ganzen Centern in diesem Bereich. Und Indien ist auch landläufig bezeichnet als Apotheke der Welt, ist der größte Produzent von Pharmaprodukten, vor allem von Generika.
Auf die Details kommen wir dann später noch zu sprechen. Wie stabil ist denn dieses Wachstum, ist dieses Tempo?
Aktuell sehen wir, dass es sehr stabil ist in den letzten Jahren, auch unabhängig von den Krisen, eigentlich immer überdurchschnittlich am stärksten gewachsen von den großen Volkswirtschaften der Welt. Jetzt ist natürlich eine Herausforderung wieder mit der aktuellen Situation. Indien ist relativ stark abhängig von Energieimporten aus dem arabischen Raum und aus dem Iran. Insofern kann das jetzt natürlich schon zu einem Problem führen. Deshalb versucht Indien auch nach Alternativen zu suchen, konnten sich jetzt mit den USA einigen, dass sie mal für 30 Tage wieder Energieimporte aus Russland tätigen dürfen. Also wie der gesamte asiatische Raum ist Indien zum gewissen Grad jetzt direkter betroffen von den Ereignissen rund um den Irankrieg, als das Europa und die USA sind. Das ist natürlich ein Risiko, aber wenn wir die letzten Jahre anschauen, muss man sagen, es ist eigentlich ein sehr stabiles Wachstum.
Es ist ein gigantisch großer Markt, trotzdem sind die Exporte vergleichsweise gering. Warum?
Das ist richtig. Wenn wir jetzt auf Österreich schauen, ist es so, dass Indien nicht unter den Top 20 Exportländern für Österreich sind, konkret sogar nur an der 23. Stelle mit rund 1,3 Milliarden Euro Exporten im Jahr 2024. Das ist nicht bedeutsam. Das hat zum einen damit zu tun, und über das werden wir auch noch sprechen, dass Indien auch historisch bedingt eine relativ geschlossene Volkswirtschaft ist, also relativ hohe Handelsbarrieren hat. und dass es geografisch natürlich nicht um die Ecke ist. Und wir wissen aus der Handelstheorie, dass man typischerweise mit Volkswirtschaften, die einem näher sind, mehr Handel treibt, als wir mit Ländern, die weiter weg sind.
Sie haben es schon angesprochen in den ersten Antworten. Kommen wir nochmal zur Geopolitik zurück. Mhm. Da spielt Indien eine eigenständige Rolle zwischen den Großmächten, ein eigenständiger Akteur, das nationale Interessen, der nationale Interessen verfolgt. Erdöl, Sie haben es angesprochen. Wie nutzt Indien denn diesen geopolitischen Spielraum? Wo positioniert sich Indien da?
Also Indien positioniert sich, das sehen wir jetzt auch aktuell gerade wieder, letztlich als jemand, mit dem jeder reden können kann. Also einfach in der Mitte zwischen allen Polen sozusagen. Und die Hauptmotivation dahinter ist tatsächlich das ökonomische nationale Interesse, dass Indien letztlich indirekt davon profitiert, dass andere Volkswirtschaften miteinander im Konflikt stehen und sagt, das ist für mich, ich möchte mich da nicht reinziehen lassen. Ich lasse die Tür für beide Seiten offen oder für mehrere Seiten offen und kann damit auch indirekt ökonomisch profitieren, wenn andere miteinander beispielsweise in Konflikten verharren.
Wie sehen Sie Indien da als Vermittler, als Profiteur, als strategischer Gegenpol zu anderen? Wie würden Sie es einordnen?
Das hängt immer sehr stark an der konkreten Frage. Natürlich ist Indien auch Teil der BRICS-Staaten und die BRICS-Staaten sind ja auch in den letzten Jahren angetreten, die USA herauszufordern mit der Idee, einer alternativen weltweiten Leitwährung zu machen. Gleichzeitig gibt es natürlich jetzt, wenn man nationale Interessen anschaut, in vielen Fragen unterschiedliche Auffassung gegenüber China, dem großen Nachbarn, dem wirtschaftlich starken großen Nachbarn in der Region. Und insofern macht das Indien eigentlich immer sehr vom konkreten Thema abhängig, wie man sich verhält und macht das ganz geschickt eigentlich.
Was sagt denn Indiens Umgang mit russischer Energie über die Außenpolitik und die Sicherheitspolitik Indiens aus?
Das sagt letztlich, dass Indien einfach jetzt, wenn wir die letzten Jahre anschauen, sich das zunutze gemacht hat, dass der Westen Sanktionen gegenüber Russland verhängt hat. Indien hat im Wesentlichen von diesen Sanktionen dadurch profitiert, dass wir ja auch Maßnahmen gesetzt haben, die beispielsweise den Preis für russisches Öl gedeckelt haben über die Versicherungen der Frachter, dass der Ölpreis nicht höher als $60 war am Beginn und dann wurde er weiter gesenkt sein darf. Da war die Intention des Westens, dass die Einnahmen für Russland reduziert werden sollen. Aber das heißt natürlich für Länder, die dann dieses Öl importieren, dass sie es zu einem günstigeren Preis importieren können, als das der Rest der Welt tut. Und damit kriegt man vor allem bei energieintensiver Produktion einen Vorteil, weil man günstigere Vorleistungen hat.
Wir sind damit wieder bei der Wirtschaft. Indiens Bruttoinlandsprodukt könnte bis 2030 laut Prognosen zunächst Japan und dann Deutschland überholen. Was würde das denn politisch und wirtschaftlich bedeuten, wenn Indien tatsächlich Deutschland überholt?
Also das eine ist zunächst einmal, wenn man jetzt rein die wirtschaftliche Größe anschaut, dann ist es nicht überraschend, dass wahnsinnig große Länder eine wahnsinnig große Wirtschaftsleistung haben. Wenn wir die Größe Deutschlands jetzt in Bevölkerung mit der mit Indien im Vergleich setzen, dann ist Indien mehr als 15 Mal so groß. Wenn man dann in etwa die gleiche Wirtschaftsleistung erwirtschaften kann, dann sagt uns das, wie viel produktiver Deutschland immer noch ist als Indien. Aber natürlich in einer Welt, wo ökonomische Ressourcen und ökonomisch verfügbares Einkommen relevant ist für geopolitische Tätigkeit, da spielt Größe eine Rolle und insofern wird die politische Bedeutung Indiens grundsätzlich zunehmen, weil es auf der Weltbühne jetzt im Vergleich zu den größten Volkswirtschaften an Bedeutung gewinnen wird.
Wo entsteht denn dadurch in Europa neue Nachfrage und wo wird der Wettbewerbsdruck größer?
Also das hängt letztlich jetzt ein bisschen davon ab, wie auch uns in Europa es gelingt, die Wettbewerbsfähigkeit unserer Industrie zu verbessern oder unserer Wirtschaft insgesamt zu verbessern. Das ist ja eine Herausforderung, über die wir in Europa jetzt schon länger sprechen. Man muss aber natürlich schon auch davon ausgehen, dass Indien ein großes Interesse hat, jetzt auch in den modernen Technologien groß zu werden, weil da eben das Wachstumspotenzial im Moment am größten ist. Und insofern wird das, wenn wir das Thema Umwelttechnologien zum Beispiel oder das Thema künstliche Intelligenz und das Potenzial von künstlicher Intelligenz uns anschauen, dann wird Indien sicher ein Wettbewerber sein, den man nicht vernachlässigen darf.
Was heißt denn das für österreichische und deutsche Unternehmen, was die Strategie betrifft? Müssen wir unsere Strategie in Richtung Indien ändern?
Ich glaube, da sind wir jetzt ja beim Thema des der Handelspolitik, auch sozusagen der Frage, wie der Wettbewerb und auch die Kooperation zwischen Europa und Indien aussieht. Jetzt ist es grundsätzlich so, dass es eben dieses Abkommen gibt, dass es eine politische Einigung gibt. Das wird jetzt noch ein paar Wochen bis Monate dauern, bis diese Vertragstexte auf rechtlicher Basis so formuliert sind.
Das EU-Indien-Abkommen ist das.
Das EU-Indien-Abkommen ist das, genau. Und das wird ja Handelsbarrieren reduzieren. Das schafft auf beiden Seiten natürlich Potenziale. Wenn wir uns die europäische Exportstruktur anschauen, dann ist es immer so, dass Europa und auch Österreich sehr ähnliche Produkte in die gesamte Welt verkaufen, wo wir halt wahnsinnig gut sind. Und das ist im weitesten Sinne, ist das Industrie, Maschinen- und Anlagenbau. Das sind sozusagen auch bisher unsere größten Exporte.
Das heißt, dieses Abkommen würde uns da in diesem Sektor auch am meisten helfen. Wo sind denn die größten Hürden?
Also Hürden werden jetzt abgebaut mit dem Handelsabkommen. Man muss aber auch festhalten, das Handelsabkommen ist jetzt kein so wahnsinnig tiefes. Es werden nach wie vor Zölle aufrecht sein, nur sie werden von sehr hohem Niveau gesenkt werden. Beispielsweise gibt es ein relativ großes Potenzial auch für die europäische Automobilindustrie, weil bisher der indische Markt de facto für Europa geschlossen war. Da werden jetzt die Zölle dann schrittweise gesenkt werden. Nicht auf null, aber auf ein Niveau, wo man vielleicht wettbewerbsfähiger werden kann. Also das ist insgesamt natürlich schon so. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir reduzieren auch unsere Zölle und damit werden auch mehr indische Produkte bei uns auf den Markt kommen. Und wenn wir jetzt auch in E-Autos schauen, dann ist Indien da gar nicht so schlecht und das kann natürlich für unsere Industrie auch eine Herausforderung sein, aber man sagt ja oft auch gerne, Wettbewerb belebt das Geschäft, also vielleicht ist es auch ganz gut.
Also der Wettbewerb wird definitiv intensiver. Werden Standortentscheidungen auch betroffen sein in naher Zukunft?
Also davon kann man ausgehen, wenn man sich jetzt die Direktinvestitionen anschaut, jetzt wieder aus der österreichischen Perspektive, dann ist es relativ interessant, dass wir in Österreich schon mehr indische Direktinvestitionen haben als umgekehrt. Sogar letztlich das Doppelte auf Basis der letzten Zahlen in etwa, was man so sehen kann. Also es gibt schon indische Unternehmen, die bei uns Standorte betreiben. Es gibt aber auch circa 150 österreichische Unternehmen, die in Indien einen Standort betreiben. Das wird natürlich mit einem Handelsabkommen dann auch attraktiver, auch einen Standort dort zu machen, wenn sich dann die Handelsbeziehungen intensivieren und Indien in der Bedeutung des Handels über das Handelsabkommen zunehmen wird. Also das kann man schon erwarten, dass auf beiden Seiten mehr Investitionen fließen, was aber wiederum für beide auch ein Vorteil sein kann.
Sie haben anfangs gesagt, das Abkommen ist ein sehr breites Abkommen. Welche Themen fehlen da drinnen?
Also am größten ausgeklammert ist natürlich die Frage der Landwirtschaft. Das hat politische Gründe auf beiden Seiten. Das ermöglicht es wohl aber auch in Europa, dieses Abkommen mit weniger Widerstand als andere Abkommen, die wir gerade so verhandelt und abgeschlossen haben als Europäische Union, auch zu ratifizieren. Das ist auch gut und wichtig aus meiner Sicht, dass man jetzt zu einem Abkommen kommt. Allein als Signal auf der geopolitischen Ebene, dass man an verstärkter Kooperation mit der formal größten Demokratie der Welt interessiert ist als Europa. Dass man auch ein Zeichen gegenüber den USA setzt, dass die Europäische Union weiter an regelbasierten internationalen Handelssystemen Interesse hat und Kooperation vor Konflikte stellt. Und es ermöglicht uns auch weiter zu diversifizieren in unseren Handelsbeziehungen, was, wenn wir ja schauen, dass ständig irgendwelche Krisen sind, uns auch nicht schaden kann.
Ein Thema, das in Europa ein großes Thema ist, ist Nachhaltigkeit. Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit in diesem Abkommen?
Kein besonders großes, muss man ehrlich sagen, ist auch deutlich geringer als jetzt beispielsweise im Mercosur-Abkommen. Es ist im Wesentlichen ein relativ begrenztes Abkommen auf klassischen Warenhandel, ohne jetzt beide Seiten irgendwie zu stark zu binden in anderen politischen Themengebieten. Das hat auch damit zu tun, dass vor allem Indien, aber auch andere Länder ein politisch relativ großes Problem mit dem europäischen CO2-Grenzausgleichsmechanismus haben. Das wird dort als protektionistische Maßnahme wahrgenommen gegen Exporte aus dieser Region. Und das hat man deshalb auch ausgeklammert, weil das etwas ist, was in der Komplexität die Verhandlungen deutlich verlängert hätte. Wichtig ist aus meiner Sicht aber, glaube ich, dass wenn man mal ein Abkommen hat, das ratifiziert und in Kraft ist, dann ermöglicht das ja immer Anpassungen. Also das heißt, wir haben dann mal eine Basis, auf der man weitermachen kann. Und das sollte man auch dringend tun, um zumindest mittelfristig dieses Abkommen auch zu vertiefen in diesen Aspekten.
Es ist auch schon angesprochen worden, manche vergleichen Indien mit China, sagen, Indien könnte das neue China sein. Jetzt haben wir vielleicht hoffentlich daraus gelernt. Wir hatten große Probleme mit Technologietransfer mit China, mit Arbeitsbedingungen, mit Investitionen und Produktionsbedingungen in China. Welche Fehler darf denn Europa nicht wiederholen?
Ich glaube, das ist ein wesentlicher Punkt. Es ist immer wahnsinnig attraktiv, wenn ein sehr großer Markt mit sehr großem Potenzial, wir haben darüber geredet, dass Indien sehr schnell wächst, sich plötzlich öffnet für unsere Wirtschaft, dass wir zunächst mal einfach die Nachfrage sehen und sagen, da können wir jetzt einfach wahnsinnig gute Geschäfte machen und deshalb machen wir das um jeden Preis. Ich glaube, es ist tatsächlich wichtig, aus der Erfahrung mit China zu lernen, dass man vor allem, was den Technologietransfer betrifft, vorsichtiger sein muss. Da ist das Abkommen auch nicht wahnsinnig konkret, was das betrifft, wie man das verhindern kann. Also das ist sicher etwas, wo man vorsichtiger sein, als Unternehmen grundsätzlich umgehen sollte, weil wir halt aus der chinesischen Erfahrung schon gelernt haben, dass die Vorstellung, das wird immer unsere Werkbank sein und einfach günstiger produzieren, was arbeitsintensiv ist und wir werden immer die Hochtechnologieprodukte produzieren, hat uns China gelehrt, das kann man auch relativ schnell umdrehen.
Lang vorbei. Ja. Braucht es konkrete Regeln und welche konkreten Regeln würden Sie denn da andenken?
Also es gibt natürlich eine Basis und die gilt ja grundsätzlich auch in China, das ist dann auch natürlich immer so eine Frage der Umsetzung ist. Es gibt ja im Rahmen der Welthandelsorganisation gibt's Vorgaben zum Schutz vom geistigen Eigentum. Das ist eins der drei Säulen der WTO, ist das Abkommen auch über den Schutz des geistigen Eigentums. Das Problem letztlich ist in diesen Fragen dann immer eins der Rechtsdurchsetzbarkeit und das war halt in China nicht wahnsinnig gut möglich, weil letztlich die Unternehmen Verträgen zugestimmt haben. Natürlich unter politischen Druck beziehungsweise den Vorgaben, anders darf man den Markt nicht bedienen. Das sollte aber jetzt in Indien doch anders sein, weil wir eben ein Handelsabkommen haben. Das dürfen wir nicht vergessen, wir haben kein Freihandelsabkommen mit China und deshalb ist dort einfach das Spielfeld ein anderes sozusagen oder die Regeln des Spiels eine andere als das, was wir jetzt mit einem Handelsabkommen haben. Insofern ist das auch ein positiver Beitrag des Handelsabkommens, dass wir sozusagen enger und weiterreichendere Vorgaben haben als das, was ich rechtlich offensichtlich in China nicht gut durchsetzen konnte.
Also Indien doch nicht das neue China.
Das neue China, im positiven Sinn kann das für uns sein, kann das für die Welt sein, aber eben unter der Vorsicht würde ich denken, dass wir aufpassen, dass wir nicht zu blauäugig in diesen Markt jetzt verstärkt eintreten, sondern den Markt nutzen, dass die Handelsbarrieren abgebaut werden, aber auch nicht vergessen, dass diese Länder wahnsinnig schnell wachsen, sehr gut strategisch agieren im Sinne von, wie komme ich zu den Technologien, die ich dann brauche, um auch langfristig noch bedeutsamer zu werden.
Sie haben es gleich am Anfang angesprochen, eine der wirtschaftlichen Stärken Indiens ist die Pharmabranche und wir alle haben das gelernt während der Pandemie und wir wissen inzwischen, ja, sehr viele Antibiotika zum Beispiel oder Generika werden einfach in Indien hergestellt, zumindest die Basis dafür. Wie groß ist denn die Abhängigkeit von indischen Basismedikamenten?
Also die ist grundsätzlich schon groß, wenn wir beispielsweise Generika anschauen, also Pharmaprodukte, wo der Patentschutz ausgelaufen ist und die deshalb günstiger werden und nachproduziert werden können, ohne den Markennamen sozusagen, ist der Weltmarktanteil Indiens 20%. Wenn wir den Weltmarktanteil bei Impfungen anschauen, sind wir schon bei über 60%. Also das ist die Bezeichnung Apotheke der Welt, gilt für Apothekenprodukte tatsächlich. Und insofern ist das eine Konzentration, die wir sehen und wo wir in Covid auch gelernt haben, wenn die indische Regierung Exportkontrollen oder Beschränkungen für diese Produkte in Kraft setzt, ist das ein Riesenproblem für uns. Aber auch hier kann uns natürlich das Handelsabkommen helfen, weil wir eine bessere, eine tiefere Handelsbeziehung auch politisch jetzt über das Abkommen kriegen werden, als das andere Handelspartner Indiens haben.
Aber wenn Sie sagen, Abhängigkeiten bis zu 60%, ohne Indien können wir gar nicht.
Nein, in dem Bereich wohl nicht, ja.
Welche Lehren haben wir denn daraus gezogen?
Schwer zu sagen. Also das Thema war natürlich schon zum einen, dass man gesagt hat, man muss diese Abhängigkeiten reduzieren. Das Problem dabei ist immer, wenn in der Akutsituation ist der politische Wille da, das zu tun. Realistischerweise weiß man aber, dass das relativ lange dauert. Also jetzt eine große Produktionskapazitäten für Medizinprodukte, Pharmaprodukte in Europa aufzubauen, die billig produzieren, eben genau das, was Indien macht, das dauert ein paar Jahre. Und typischerweise ist dann eine Krise vorbei, die Pandemie hat auch nicht so lange gedauert und dann funktioniert ja wieder alles und dann ist es halt so, dass halt Indien einen Wettbewerbsvorteil in diesen Branchen hat und dann geht man natürlich wieder zum günstigeren zurück.
Wir versuchen aber schon, die Produktion auch nach Europa zurückzuholen. Wie realistisch ist es dann tatsächlich, einen Großteil wieder nach Europa zurückzuholen oder auch nach Österreich oder Deutschland zurückzuholen?
Also die Frage ist letztlich auch, ob es ökonomisch sinnvoll ist, einen Großteil zu tun. Jetzt kann man natürlich sagen, wenn das Produkte sind, die von so essentieller Bedeutung sind, dass ich die jedenfalls heimisch produzieren will, dann kann ich das schon tun. Das wird halt wahnsinnig teuer. Das sehen wir im Prinzip in Europa mit der europäischen Agrarpolitik. Die verfolgt ja letztlich das Ziel, dass wir, was Ernährungssicherheit betrifft, so weit wie möglich unabhängig von den Weltmärkten außerhalb der EU sind. Und deshalb haben wir halt die Agrarpolitik vergemeinschaftet und der größte Teil des EU-Budgets geht eben in diesen Sektor, um sicherzustellen, dass die Produktionskapazitäten, also die Anzahl an Bauern und Flächen, die bewirtschaftet werden, dauerhaft aufrechterhalten werden kann in einem Markt, wo wir sonst wahrscheinlich eben nicht unbedingt die wettbewerbsfähigsten wären, wenn wir das nicht politisch unterstützen würden. Und dann ist es letztlich immer eine Frage, wie viel öffentliches Geld verwende ich, um das zu tun? Und das ist immer die Abwägung, wie riskant ist es, wenn ich es importieren muss und nicht selbst produziere, zu wie teuer ist es, wenn ich mich unabhängig mache und es heimisch produziere. Und dann war halt auch noch die Lehre aus Covid, jetzt heimisch produzieren heißt nicht notwendigerweise, dass dann alles kein Problem ist. Wir hatten genug Lockdowns, wo wir gesehen haben, dass dann vielleicht auch Produkte, die wir in Europa produzieren, nicht verfügbar sind, weil die Produktion eingestellt wurde.
Aber wir bemühen uns trotzdem, Antibiotika werden ja in Österreich inzwischen wiederhergestellt, in nicht kleinem Maße.
Ja, genau, das war eine direkte Folge, dass man dieses Investitionsprojekt in Kundl in Tirol getätigt hat, um auch wieder in Europa einen Standort zu haben, wo man den Markt beliefern kann. Das ist eine direkte Konsequenz aus Covid gewesen.
Indien hat viel Potenzial und Sie haben noch ein weiteres Thema angesprochen, künstliche Intelligenz, KI. Indien will ein globaler KI-Knotenpunkt werden. Wie plausibel ist denn dieser Anspruch?
Also der Anspruch ist nachvollziehbar, auch aus der Tradition, wie am Anfang erwähnt wurde. Indien war ja in IT-Dienstleistungen immer schon relativ bekannt. Ja. Zum Beispiel eben über diese ganzen Telefondienstleistungen für internationale Konzerne, die dort ausgelagert worden sind. Oder auch, was wir gesehen haben, Programmieren von Software, das Umsetzen der Programmierung von in Indien gemacht worden ist, per Hand damals sozusagen. Und dann ist der nächste logische Schritt natürlich, dass man versucht, in diesem jetzt Automatisieren dieser ganzen Prozesse auch mitzuspielen und KI-Produkte auf den Markt zu bringen, die eben das können, was die anderen können. Realistischerweise muss man natürlich sagen, das gilt jetzt nicht nur für Indien, das gilt für viele in der Welt, ist es halt so, dass im KI-Thema wohl vor allem die USA im Moment die Nase vorn haben und dann wohl gefolgt von China und dann kommt der Rest und jeder möchte halt irgendwie KI groß machen. Das ist im Moment noch relativ schwer abzuschätzen, wer sich da durchsetzt, auch weil das im Moment so eine sehr disruptive Innovation ist, also große Schritte sehr schnell passieren und wir eigentlich nicht wissen, ob nicht zufällig irgendwo auf der Welt jemand noch etwas Besseres findet, das dann wieder überlegen ist und das dann wieder abgelöst wird sozusagen. Wir sind da noch sehr viel im Lernen jetzt, was da tatsächlich die Potenziale sind und was man alles machen kann, aber sehr schnell wird hier gelernt und insofern ist das der Ausgang dieses Matches noch nicht wirklich
klar. Aber ein bisschen fehlt noch, ne?
Ein bisschen fehlt noch, aber das ist einfach auch grundsätzlich müssen wir halt festhalten, Indien ist groß und Indien hat eine große Bevölkerung und damit auch natürlich eine relativ große Anzahl von sehr hoch gebildeten, ausgebildeten, qualifizierten Fachkräften, die in diesem Bereich eben für Innovationen sorgen können. Aber beispielsweise ist halt Indien jetzt, was das Forschungsförderungssystem angeht, auch die Qualität der Universitäten und so weiter, natürlich nicht auf dem Niveau der USA, wo eben vieles dieser Spin-offs dann auch entstehen sozusagen. Aber natürlich auch ähnlich wie China ist es so, dass man auch die Leute natürlich bewusst in den Westen schickt, um dort zu lernen, um dann diesen Technologietransfer sozusagen über das Bildungssystem, das Universitätsforschungssystem des Westens und da wiederum vor allem der USA zu lernen und dann zu transferieren. Aber da ist natürlich die USA grundsätzlich vorne, aber die Ambitionen sind da.
Welche Rolle spielen denn Steueranreize und staatliche Programme?
Indien ist ein Land, jetzt wenn wir eben, ja, ich habe gesagt, die viertgrößte Wirtschaftsleistung, wenn wir es aber auf die 1,5 Milliarden runterbrechen, dann ist Indien immer noch ein Entwicklungsland zum gewissen Grad. Ja. Also es entwickelt sich dynamisch, aber es ist jetzt vom Einkommen dem BIP pro Kopf, also Einkommen pro Kopf, ist es einfach weit, weit weg von unseren Standards. Das muss man sagen. Und das bedeutet natürlich auch, dass die Ressourcen, die für solche Maßnahmen zur Verfügung stehen, noch deutlich beschränkter sind, als die das im Westen sind, weil man einfach pro Kopf sozusagen mehr Einkommen zur Verfügung hat bei uns, die man für Forschung, Entwicklung, Innovation verwenden kann, als das in Indien ist. Plus natürlich, dass man auch die institutionellen Rahmenbedingungen schaffen muss. Da ist Indien natürlich schon relativ lange dran, so mit vor allem technischen Universitäten zu gründen, aber die internationalen Standards einzuführen, ist manchmal nicht so einfach. Und dann aufzuschließen zu den Top-Forschungseinrichtungen, das ist auch nicht so einfach. Und da bräuchte man wahnsinnig viele Ressourcen. Und die sind in dem Ausmaß jetzt in Indien noch nicht unbedingt gegeben.
Das heißt, es braucht noch Maßnahmen, damit Indien vom quasi Talentepool zum Tech-Champion wird.
Ja, und das wird auch nicht von heute auf morgen passieren können. Davon kann man ausgehen.
Reden wir über Investitionen und Beteiligungen. Europa, Indien, Österreich, Deutschland, Indien. In welchen Branchen spielt sich das denn im Moment ab?
Also wenn wir die Investitionen Österreichs in Indien anschauen, dann sind die vor allem Maschinenanlagenbau, Industrieprodukte, die wir halt in die ganze Welt exportieren. Wenn wir es auf der anderen Seite anschauen, ist das schon teilweise Software-KI-Bereich, wo Indien in Europa investiert.
Wo sind denn da die Risiken und wo ist das größte Kooperationspotenzial?
Also ein Kooperationspotenzial würde ich grundsätzlich sehen, relativ breit gestreut. Also es ist einfach so, dass wir in Europa typischerweise immer stark in der Industrie profitieren, wenn Handelsbeziehungen sich verbessern, also wenn Handelsbarrieren abgeschafft werden. Indien ist insofern auch aus europäischer Sicht aus zwei Gründen besonders spannend, auch im Vergleich zu anderen Ländern der Region. Das ist, die Amtssprache ist Englisch, das heißt, die Kommunikation funktioniert einfacher. Und auch der Zeitunterschied ist nicht so wahnsinnig groß. 4,5 Stunden ist der Zeitunterschied. Das heißt, man hat auch relativ großen Overlap der Office Hours. Das spielt für Handelsbeziehungen eine Rolle. Finde ich die Leute, mit denen ich Geschäfte tätigen kann. Das sind zwei Dinge, die dafür sprechen, dass das eben auf beiden Seiten relativ gutes Potenzial für die Kooperation und verstärkte wirtschaftliche Zusammenarbeit und Handel gibt, weil es eben diese Voraussetzungen gibt, plus jetzt eben eine Reduktion der Zölle, von denen relativ breitflächig beide Seiten profitieren können. Schätzungen sagen, dass das auf beiden Seiten rund 0,12-0,13% Wirtschaftsleistung erhöhen kann. Das ist schon nicht unbeträchtlich.
Welche Branchen, welche Sektoren sind es denn besonders? Ich denke da jetzt zum Beispiel an erneuerbare Energie oder Life Sciences. Was sticht denn da heraus?
Also es ist jetzt gar nicht so das Besondere. Okay. Wenn wir wieder Österreich anschauen, ist es vor allem, wenn wir die jetzigen Exporte anschauen, die Hälfte unserer Exporte sind Maschinen- und Anlagenbau. Das ist, wir bauen die Maschinen für die Industrie. Und dann gibt's halt Industrieprodukte aus Indien dann, die wir dann kaufen können sozusagen. Das ist so ein bisschen das Geschäftsmodell, das wir in Europa schon sehr lange verfolgen, ist, dass wir eben Großindustrieprodukte herstellen, in die ganze Welt verkaufen. Deshalb schaut unsere Handelspolitik auch immer so aus, wie sie ausschaut, dass sie gerade in diesen Bereichen versucht, Handelsbarrieren abzubauen. Und dann gibt's natürlich die spezifischen Interessen und das ist immer ganz stark der deutsche Automobilsektor und deshalb gibt es auch immer großes Interesse, die Handelsbarrieren für die Autohersteller, also für den Pkw-Handel zu reduzieren und das ist auch gelungen im Abkommen, aber es wird langsamer gemacht und es wird nicht so stark liberalisiert, wie das in typischen europäischen Handelsabkommen der Fall ist. Das hat auch damit zu tun, dass Indien ein Interesse an einer eigenen Automobilindustrie hat und deshalb auch hier ein bisschen zurückhaltender ist.
Ist denn dieser Schwerpunkt auf Produktionsanlagen, auf Engineering ein gutes Geschäftsmodell?
Historisch betrachtet ist es für uns ein gutes Geschäftsmodell. Und wenn man sich es ein bisschen anschaut, reden wir jetzt ja auch Donald Trump, wir in Europa. Wir reden alle davon, dass es wichtig ist, einen Mindestanteil der Wertschöpfung aus der Industrie zu haben. Also hochentwickelte Länder machen den größten Anteil der Wertschöpfung immer in Dienstleistungen. Aber wir reden halt auch über das Ziel, in Europa 20% Wertschöpfungsanteil aus der Industrie zu haben. Das ist auch natürlich in Zeiten von geopolitischen Konflikten ist es relevant, dass man eine Industrie hat, weil eine Industrie ermöglicht halt dann auch im schlimmsten Fall Militärgüter herzustellen. Deshalb ist es unter anderem auch Donald Trump so wichtig, seine Industrie in den USA zu haben. Und die haben einen deutlich niedrigeren Industrieanteil bei rund 10% nur. Also das ist auch eine Frage sozusagen nicht nur des Ökonomischen, sondern auch ein bisschen der Resilienz und der geopolitischen Herausforderungen, dass Industrie wichtig ist. Und es ist halt so, in der Industrie sind wir in Europa halt weltweit wirklich gut. Wir können auch historisch betrachtet Engineering wahnsinnig gut. Das sind Produkte, die weltweit gefragt sind. Aber da sind wir jetzt wieder bei dem größeren Punkt, den ich vorher kurz angesprochen habe. Wir waren in den letzten Jahren besonders stark von Preissteigerungen und Kostensteigerungen betroffen. Unsere Energiepreiskrise ist stärker ausgefallen wie überall anders in der Welt. Das reduziert unsere preisliche Wettbewerbsfähigkeit. Wenn dann andere Volkswirtschaften ähnlich gut in diesem Bereich sind, aber günstiger, dann verlieren wir weltweit. Und insofern ist das Thema, wie wir weiterhin unser Wirtschaftsmodell des guten Engineerings und des hochqualitativen Industrieprodukts sichern wollen, dann müssen wir grundsätzlich als europäischer Binnenmarkt einfach wieder an der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten.
Sie haben vor ein paar Minuten gesagt, ein großer Vorteil in der Kooperation mit Indien ist die englische Sprache und auch der geringe Zeitunterschied. Aber es gibt kulturelle Unterschiede mit asiatischen Ländern. Ich habe selbst 4 Jahre in Japan gelebt, habe dort gelernt, dass ein Ja nicht unbedingt heißt, ich stimme zu, sondern dass es einfach heißt, ich habe verstanden manchmal auch. Wie groß sind denn die kulturellen Unterschiede zwischen Mitteleuropa in dem Fall und Indien?
Ja, also jetzt stimmt das natürlich für den asiatischen Raum grundsätzlich. Jetzt, glaube ich, muss man aber auch festhalten, dass Japan noch einmal sehr speziell ist in vielen Dimensionen. Was jetzt bei Indien diesen kulturellen Unterschied reduziert, ist natürlich die Kolonialvergangenheit. Viele der Institutionen, die gegründet wurden, als Indien unabhängig wurde, kommen halt aus einer Zeit, wo sie vorher Kolonie des britischen Empires waren. Und damit ist natürlich schon auch so etwas wie das Verständnis eines Rechtssystems eigentlich nicht so weit weg von dem, wie es wir verstehen, was an und für sich ja wieder für Handelsbeziehungen spricht, dass das positiver ist und dass eben nicht so wie China, die da ein anderes Verständnis haben, versucht wird, über Druck und nicht an das Recht zu halten, Technologie zu bekommen zum Beispiel. Also insofern ist auch deshalb allein aufgrund der Vergangenheit und damit auch der geschichtlich relativ engen Verbundenheit dieses Landes mit dem Westen und auch vor allem mit dem Vereinigten Königreich macht das Indien jetzt in der Region im Vergleich zu anderen großen Spielen etwas anders und eigentlich näher zu uns als andere.
Jetzt ist Indien auch ein Land mit sehr starken Hierarchien. Wie beeinflusst das denn den Austausch?
Ja, das ist natürlich etwas, was man, glaube ich, wie immer, wenn man neue Märkte entdeckt, muss man sich ein bisschen damit beschäftigen, wie denn die Struktur der Entscheidungen dort ausschaut. Das gilt für ganz viele Länder, dass die halt andere Strukturen haben, wie sie zu Entscheidungen kommen, als wir das im Westen gewohnt sind. Und insofern, glaube ich, ist das halt etwas, was man tun muss, wenn man in diesen Ländern Geschäfte tätigen möchte, dass man sich damit beschäftigen muss, wie das funktioniert, mit wem man reden muss, wer letztlich die Entscheidungen trifft. Und da ist es natürlich auch vorteilhaft, wenn es Institutionen gibt, wie die Botschaften, die Außenwirtschaftsstellen, die dieses Know-how natürlich haben, weil sie dort vor Ort sind und sich sehr genau mit diesen Ländern beschäftigen und insofern da sicher gute Hilfe leisten können.
Harald Oberhofer, vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind. Indien, ein Hoffnungsmarkt, ein Markt der Zukunft. Danke für Ihre Einschätzungen.
Sehr gerne, danke für die Einladung.
Danke auch Ihnen, liebes Publikum, fürs Dabeisein. Was denken Sie über dieses Thema? Teilen Sie Ihre Gedanken doch mit uns in den Kommentaren. Und falls Sie es noch nicht gemacht haben, abonnieren Sie gleich jetzt diesen Kanal. Bis zum nächsten Mal.